Wir schreiben das Jahr 2017 und in Thüringen kann das nur eins heißen, Reformationsjubiläum. Ist natürlich nicht nur in Thüringen, aber dadurch, dass Thüringen so viele verschiedene Orte hat, wo Luther aktiv gewesen ist, ist dieses Reformationsjubiläum eine ganz große Sache hier. Und ja, man liest Verschiedenes darüber in der Zeitung, es gibt Ausstellungen ohne Ende. Ich finde, die Wartburg ist wirklich schön und auf alle Fälle ein Besuch wert, aber ich glaube, in diesem Jahr werde ich dem fernbleiben, weil die restliche Welt ist auf einmal da und von daher könnte das ein bisschen viel werden. Aber wenn Reformation in allem Munde ist, wenn es da unendliche Ausstellungen und so weiter gibt, muss man sich auch die Frage stellen, was bedeutet Reformation? Hast du es je erlebt, dass du irgendein Wort aus irgendwelchem Grund so häufig sagen musstest, immer wieder hintereinander, dass das Wort schien zu etwas Komisches zu werden, was gar keine Bedeutung mehr hatte? Es ist immer wieder die Gefahr. Jedenfalls bei Reformation kann man das sich so vorstellen, wenn jemand eine Knetmasse nimmt oder Ton und will vielleicht eine Schüssel daraus machen und man drückt und formt und versucht, das so zu machen, wie man es haben will. Aber dann merkt man unterwegs, irgendwie ist es schief. Diese Seite ist höher als diese Seite und das geht dann nicht gut. Ich muss etwas ändern, muss man das neu formieren, also reformieren. Es muss die Form muss geändert werden, auf dass der Sinn und Zweck, dieser ursprüngliche Sinn, erfüllt werden kann. Und manchmal muss etwas eben in eine neue Form gegossen werden, auf das dieser ursprüngliche Sinn und Zweck geleistet werden kann. Und Martin Luthers ursprüngliche Absicht war es überhaupt nicht, eine neue Kirche zu gründen. Das hatte er überhaupt nicht im Sinn am Anfang, sondern es ging ihm darum, er wollte die Kirche reformieren. Er wollte, dass das, was auf einen falschen Gleis gekommen war, dass das abgeschafft wird und das, worum es wirklich geht, wieder in die Mitte gerückt wird. Darum ging es eigentlich bei der Reformation. Und heute haben wir diese Ausstellung Reformation, da geht was. Hier hinten stehen mit den 7 Transparenten. Und gut, ich habe Robert im Vorfeld gesagt, also ich habe es nicht vor, eine Exegese der verschiedenen Transparente da heute zu machen. Die könnt ihr selber durchlesen und euch anschauen. Wir wollen diese Ausstellung auch diese Woche im Ökumenezentrum im katholischen Gemeindehaus im Rahmen dieses Kirchentags auf dem Weg aufstellen, dass die Kirchentagsbesucher sich diese Ausstellung anschauen können. Aber ich möchte 3 Gedanken von dieser Ausstellung aufgreifen und auf die ein bisschen tiefer eingehen. Erstens, das erste Transparent da hinten, das heißt, Reformation hat Geschichte. Natürlich hat Reformation Geschichte, deswegen feiern wir ein 500. Jubiläum. Und auf dem einen Transparent geht es dann darauf ein, dass es die lutherische Reformation gibt. Es gibt die Entstehung der reformierten Kirchen. Es gibt dann auch die Täuferbewegung, was für uns wichtig ist, weil wir diese Täuferbewegung als gewisse Vorläufer von unserer kirchlichen Bewegung. Aber Reformation hat noch viel, viel mehr Geschichte als nur die 500 Jahre. Es ist tatsächlich so, wenn man in die Bibel schaut, zum Beispiel im Alten Testament, die Propheten liest, merkt man, diese Personen waren alle Reformer. Sie sind dafür eingetreten, dass das Volk Israel reformiert werden sollte, auf das sie ihren ursprünglichen Sinn und Zweck erfüllen konnten. Nämlich, dass Gott der Welt bekannt gemacht wird, dass der eine wahre Gott der Welt bekannt gemacht wird. Und immer wieder mussten sie auch zur Reformation aufrufen. In Jesaja Kapitel 40, die Verse 1 bis 4, ich habe das als Folie mit, heißt es: Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet Jerusalem zu Herzen und verkündet der Stadt, dass ihr Frondienst zu Ende geht, dass ihre Schuld beglichen ist, denn sie hat die volle Strafe erlitten von der Hand des Herrn für all ihre Sünden. Eine Stimme ruft: Band für den Herrn einen Weg durch die Wüste, baut in der Steppe eine ebene Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll sich heben, jede Burg, jeder Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden und was hügelig ist, werde eben. Er spricht eben davon, dass Gott etwas Neues bewirkt und dem Volk eine neue Hoffnung, eine neue Zukunft schenkt. Und dann das Bild, was da benutzt wird, alle Unebenheiten werden ausgeglichen. Das Volk wird aufgerufen, alles aus dem Weg zu räumen, was Gott von ihrem Herzen fernhält. Und ich meine, jedes Tal soll sich heben, jeder Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden. Was hügelig ist, werde eben. Ich habe mal mit einem Straßenbauingenieur gesprochen, der mir erklärt hat, eigentlich, hat er gesagt, ist es viel schwieriger, eine Straße innerhalb von einer Stadt zu sanieren und komplett neu zu machen, als eine Autobahn zu bauen. Er hat gesagt, wenn man die Straßen der Stadt neu machen will, muss man die Begebenheiten, die da sind, irgendwie mit berücksichtigen. Und es kann sein, dass auf der einen Seite von der Straße die Häuser auf dieser Ebene anfangen, auf der anderen Seite von der Straße fangen sie auf dieser Höhe an. Und irgendwie muss der Straßenbauingenieur zusehen, dass alles angepasst wird und gemacht wird, dass das geht. Er hat gesagt, mit der Autobahn kein Problem. Da passt du der Landschaft deine Straßenbedürfnisse an. Da gehst du einfach hin und räumst alles um, bis es so ist, wie du es brauchst, um deine Autobahn zu bauen. Also da wird die Landschaft reformiert, bekommt eine neue Form, auf dass es passt zu dem, was sein soll. Und hier ist der Aufruf an das Volk Gottes, dass sie den Weg zu ihrem Herzen reformieren sollten. Sie sollten die ganzen Hindernisse für Gottes Wirken aus dem Weg räumen. Sie sollten es ihm erlauben, in ihre Herzen zu kommen. Und wenn das heißt, dass Täler aufgefüllt werden müssen, wenn Berge abgetragen werden müssen, dann muss das eben sein, auf das neues Leben wirklich entstehen kann. Aber wir sträuben uns so häufig gegen eine komplette Umgestaltung unseres Lebens, unseres Denkens. Aber hast du dir je gewünscht, dass sich etwas in deinem Leben völlig anders werden würde, aber du warst nicht bereit, selber verändert zu werden? Das ist eigentlich ein vollkommener Widerspruch. Das geht gar nicht. Wir wollen, dass die Dinge um uns herum sich alles ändern. Aber nee, ich muss mich doch nicht ändern. Aber Gottes Wort sagt uns ganz klar und deutlich, doch. Dein Herz muss neu verändert werden. Die Veränderung muss in dir beginnen. Aber bei der Reformation geht es nicht nur darum, dass irgendetwas verändert wird, sondern wir finden auf einem anderen Transparent hier die Überschrift Reformation hat eine Mitte. Nun, auf diesem Transparent geht es auf zwei von den Solas der Reformation ein. Und die anderen beiden sind dann auf dem nächsten Transparent mit der Überschrift Reformation hat guten Grund. Und ja, die vier Solas haben auch ihren guten Grund. Sola Scriptura, allein die Schrift. Sola Fide, allein der Glaube. Sola Gratia, allein durch die Gnade. Solus Christus, allein Christus. Nun ja, diese vier Aussagen, die haben ihre Begründung und sie haben ihr Recht. Sie sind sehr wertvolle Aussagen und deswegen sind sie uns auch bis heute im Sinn geblieben, weil sie Dinge gut zusammenfassen und uns gut sagen, was da verändert werden musste. Aber ich würde behaupten, dass man es eigentlich auf eine von diesen Solas reduzieren kann, nämlich Solus Christus. Denn ohne Christus ist keine Schrift vollkommen. Ohne Christus gibt es keine Gnade. Und ohne Christus ist unser Glaube unvollkommen. Christus muss die Mitte sein. Reformation hat eine Mitte und die heißt Jesus Christus. In Apostelgeschichte 4, in den Versen 11 und 12, lesen wir, er, Jesus, ist der Stein, der von euch Bauleuten verworfen wurde, der aber zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil zu finden. Denn es ist uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Es ist uns kein anderer Name gegeben. Nun, in unserer Zeit gilt sowas als politisch unkorrekt. Das darf man nicht sagen, dass es nur einen Weg zum Heil gibt, dass es nur die eine Möglichkeit geben sollte, in den Himmel zu kommen. Und immer wieder wollen Leute Jesus reformieren, dass Jesus eine andere Form annimmt, auf dass er besser passt, dass er leichter verträglich wird. Aber wenn wir Jesus zu einem guten Lehrer reduzieren, haben wir ihn reformiert, oder genauer gesagt müsste man sagen, haben wir ihn deformiert. Wir haben die Mitte rausgenommen. Wenn Jesus nur als ein radikaler Freiheitskämpfer gesehen wird, eine neue soziale Ordnung herbeiführen wollte, das hat seine Wahrheit. Er war ein Freiheitskämpfer. Er will auch eine neue soziale Ordnung herbeiführen. Das sehen wir sehr deutlich in den Evangelien. Aber wenn man ihn darauf reduzieren will, dann hat man ihn deformiert. Und man hat die Mitte verloren. Immer wieder wollen Leute Jesus ohne Christus. Aber Christus bedeutet, dass er König und Herr ist, dass er das Sagen hat, dass er bestimmt, was Wirklichkeit ist, dass er sagt, wie wir leben und denken sollen. Und das geht zu nah manchmal. Und wir wollen das nicht zulassen. Aber Jesus ohne Christus hat die Mitte gänzlich verloren und hat die lebensverändernde Kraft verloren. Nein, Jesus Christus ist die Mitte der Reformation. Er ist es, der uns neues Leben anbietet. Er gibt uns ein neues Herz. Und dann kommt die Tatsache, dass es nicht aufhört. Robert hat es schon angesprochen, als er das Heft durchgelesen hat. Wir haben einige davon hinten bei der Ausstellung liegen. Die sind einfach die Texte von der Ausstellung. Aber dieser Hinweis, Reformation geht weiter. Es ist so eine interessante Sache mit Reformation, weil ja manchmal denken wir daran als eine geschichtliche Epoche, was mal gewesen ist. Aber eigentlich, wenn du die Nachrichten einschaltest, stellst du fest, dass es doch ganz aktuell ist. Ich habe, als ich in den USA war, ein betriebswirtschaftliches Studium gemacht und habe mich ein bisschen dabei auf Personalwesen spezialisiert. Und in einem Kurs war internationales Personalwesen. Und für ein Projekt sollten wir 3 Länder aussuchen und wie Personalwesen da läuft, beziehungsweise was für Dinge zu berücksichtigen sind, sollten wir dann zwischen den Ländern vergleichen. Und es lag für mich nahe, dass ich auch Deutschland als einer meiner Länder gewählt habe. Und als ich mich damit auseinandergesetzt habe, habe ich einen sehr interessanten Artikel gelesen darüber. Also gut, in diesem Artikel haben sie erstmal darauf hingewiesen, dass Deutschland das älteste allgemeine Gesundheitswesen hat. Ich sollte vielleicht dazu sagen, gerade in dieser Zeit, wo ich dieses Projekt gemacht habe, sind viele von den Aspekten von Obamacare haben angefangen zu greifen und Firmen mussten sich intensiver damit auseinandersetzen. Deswegen war es ein ganz aktuelles Thema, gerade mit Gesundheitswesen. Und ich habe in diesem Artikel gelesen, dass Deutschland das älteste allgemeine Gesundheitswesen hat und ich wusste, da ich davor 15 Jahre lang in Deutschland gelebt hatte, dass es auch immer wieder eine Gesundheitsreform gegeben hat. Und da wurden mitunter ganz große Umstellungen in dem System gemacht. Und dann, nachdem das verabschiedet war und in Kraft getreten ist, sind manche Auswirkungen eingetreten, womit man vorher nicht gerechnet hat oder es wurde vielleicht in der Öffentlichkeit verschiedene Aspekte nicht so gut angenommen und die mussten hingehen und manches nachbessern. Oder wie wer auch immer der Opposition gerade war, immer spöttisch sagen würde, ja, eine Reform der Reform. Die haben es nicht richtig hingekriegt. Aber dieser Artikel hat darauf hingewiesen, hat gesagt, dass das deutsche Gesundheitssystem hat so über 130 Jahre lang, ich meine, es geht ja bis Bismarck zurück, überstanden, weil es immer wieder reformiert wurde. Weil sie immer wieder eingegriffen haben und Dinge angepasst haben zu den sozialen, wirtschaftlichen und politischen Bedingungen, die da gegeben waren. Also eine Neuformierung war immer wieder notwendig, auf das der ursprüngliche Zweck erfüllt werden konnte. Und das zeigt, ja, Reformation geht weiter und manche werden darüber spotten, dass wir eine Reform der Reform immer wieder brauchen, aber wir können doch sehen, dass es notwendig ist. Und menschliche Institutionen müssen immer wieder reformiert werden. Aber das gilt auch für das menschliche Herz. Das menschliche Herz braucht ständig neue Formierung, eben weil wir es nicht schaffen, vollkommen zu sein. Ich weiß, dass ich als sündiger Mensch nie in diesem Leben vollkommen werde. Aber ich weiß, dass es Gottes Wunsch ist für mich, dem immer näher zu kommen. Und ist nicht der beste Weg, dem immer näher zu kommen, es ihm zu erlauben, dass er mich immer wieder neu formieren kann, reformieren kann? Das ist ein Bibeltext, der mir in der Seelsorge in der letzten Zeit besonders wichtig geworden ist. Und ich habe angefangen, diesen Text immer mehr zu benutzen in seelsorgerlichen Gesprächen. Zu einem, es sind ein paar Verse, von denen wir gerne reden, die wir gern sehen. Galater 5, Verse 22 und 23. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dem allem widerspricht das Gesetz nicht. Also, ich schätze, viele Leute hier sind mit diesen Versen betraut und haben die schon mal gelesen. Haben sie vielleicht mal auf eine Karte bekommen oder sonst was. Wir lesen diese Worte gern, weil das sind Worte, die man gern hört. Und das sind Dinge, die, naja, man könnte sagen, die gehen runter wie Öl. Es hört sich so gut an. Aber interessanterweise sind noch ein paar Verse davor eine andere Liste. Eine Liste, die wir nicht so gern hören. Ich lese ab Vers 19. Die Werke des Fleisches sind deutlich erkennbar. Unzucht, Unsittlichkeit, ausschweifendes Leben, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Jähzorn, Eigennutz, Spaltung, Parteiung, Neid und Missgunst, Trink- und Essgelage und ähnliches mehr. Ich wiederhole, was ich euch schon früher gesagt habe, wer so etwas tut, wird das Reich Gottes nicht erben. Nun, gerade wenn wir diese letzte Sachen hier lesen, wer so etwas tut, wird das Reich Gottes nicht erben, denken wir, also buchstäblich um Himmels Willen, wie soll das denn gehen? Wer schafft es denn, das alles aus seinem Leben auszumerzen? Ich meine, Streit? Brauche ich gar keine Umfrage zu machen, wie viele von uns mal einen Streit erlebt haben im letzten Monat. Ne? Also Streit gibt es so viel. Aber es geht Paulus nicht darum zu sagen, wenn irgendeiner davon da gegenwärtig ist, dann verloren, ab in die Hölle mit dir. Sondern es geht ihm darum, dass wir sehen, dass hier zwei Systeme einander unversöhnlich gegenüberstehen. Wir haben zwei verschiedene Systeme, die unsere Aufmerksamkeit, die unsere Kraft, die unser Leben haben wollen, die unser Herz besetzen wollen. Und diese beiden sind miteinander nicht vereinbar. Nun, schau dir die mal an. Ich weiß, hier beziehungsweise auch auf dem Monitor sind sie relativ klein, ist ziemlich viel Text, um es alles auf einmal draufzukriegen. Aber nimm deine Bibel, setz dich zu Hause hin. Galater 5, gegen Ende des Kapitels findest du diese Verse. Geh diese zwei Listen durch und überleg dir, was willst du in deinem Leben haben? Freust du dich über Unsittlichkeit, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Jähzorn? Na toll. Ja, wer sagt schon, das will ich haben? Und wenn wir dann diese andere Liste lesen, wer will das nicht in seinem Leben haben? Liebe, Freude, Friede. Unsere Herzen sehnen sich danach. Aber wir müssen verstehen, die zwei Systeme stehen einander unversöhnlich gegenüber. Das ist hier kein, stell dir dein eigenes Menü zusammen, dass du sagst, ja gut, also von Liste A hätte ich gerne ein bisschen Trink- und Essgelage, das nehme ich mit. Unzucht, ach, macht auch mal Spaß. Und dann von der anderen Liste nehme ich Liebe und Freude und Friede. Freundlichkeit ist auch gut. Langmut, nee, Geduld habe ich, will ich eh nicht. Es ist nicht, dass wir durchgehen können und uns auswählen, okay, ich hätte gern das und das von der Liste und das von der Liste. Diese Dinge stehen auf Kriegsfuß in deinem Herzen. Die kämpfen miteinander und wir reden von einem blutigen, bittern Kampf. Wir reden von deinem Leben, nicht nur, was du vielleicht in diesem oder jenen Moment tust, sondern ob du überleben wirst. Das müssen wir verstehen. Diese Dinge stehen nicht auf dieser Liste, einfach weil irgendjemand mal den Spaß verderben wollte, sondern weil sie uns zerstören. Sie berauben uns aller Liebe. Sie berauben uns aller Freude. Sie berauben uns allen Frieden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Herzen öffnen, dass Gott uns neu formieren kann. Es ist unerlässlich wichtig. Und deswegen ist es der Sache auch wert, dass die Täler aufgefüllt werden, dass die Berge abgetragen werden, dass der Weg zu unseren Herzen für Gott freigemacht wird, dass ihm erlaubt wird, Herr, Christus, König über unser Leben zu sein. Denn Reformation hat seine Mitte nur in ihm. Es ist so eine Sache, ich habe manchmal ein schlechtes Gewissen jedenfalls, wenn die Leute, die Gottesdienstmoderation machen, die fragen mich, ja, hast du Liedwünsche? Und ich sage, ja, nee, also ich kenne mich mit Liedern nicht so gut aus, bin gar nicht musikalisch gepolt und macht ihr das bitte. Und wenn ich dann gefragt werde, habe ich das Gefühl jedenfalls, dass immer wieder dieselben Lieder in den Sinn kommen. Und Robert, der wollte mir die Gelegenheit geben, hat gefragt, ich habe gesagt, ja, also ich habe das Gefühl, dass ich das jedes Mal sage, dass das passen würde, aber das Lied Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Ich mag dieses Lied sehr, weil es ist wahr. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Er erwartet nicht von dir, dass du dein Herz für dich reformierst, erneuerst und vollkommen machst und dann kannst du zu ihm kommen. Er weiß, dass du das nicht schaffst. Er verlangt das gar nicht von dir. Aber in der zweiten Strophe heißt es dann, Jesus, bei dir kann ich mich geben, wie ich bin. Ich brauche nicht mehr als ehrlich sein vor dir. Ja, singt sich recht leicht, hört sich gut an, aber wir müssen zugeben, ehrlich zu sein vor ihm ist nicht immer so einfach, weil wir auch immer wieder große Schwierigkeiten haben, ehrlich zu sein mit uns selbst. Wir müssen ehrlich sein mit uns selbst über das, wie wir leben, was das für unser Leben bedeutet, über das, was uns kaputt macht. Aber er möchte, dass du ehrlich bist mit ihm, dass du dein Herz für ihn öffnest. Und dann erst recht die dritte Strophe, wo es heißt, Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben. wie ich bin. Nimm fort, was mich und andere zerstört. Einen Menschen willst du aus mir machen, wie er dir gefällt. Bei Jesus müssen wir nicht bleiben, wie wir sind. Ich weiß nicht, wie oft ich es von Menschen gehört habe, na, ich bin einfach so. Damit musst du dich abfinden. Ich mich vielleicht, also dass ich dich nicht ändern kann. Aber er kann es. Und all das, was droht, dich und anderen kaputt zu machen, er kann das ändern. Öffne dein Herz für ihn. Lass ihn dein Herz reformieren. Und glaub's mir, du wirst staunen, wie die anderen Menschen um dich herum ganz anders aussehen, wenn dein Herz reformiert wird durch die Kraft von Jesus Christus. Wir wollen jetzt dieses Lied singen. Wir wollen zu ihm kommen. Und ich ermutige dich, sing nicht nur die Worte mit deinen Stimmbändern. Sing sie mit deinem Herzen. Sing sie als Gebet zu ihm.